ARD Sounds.
Hallo nach Baden-Baden. Hallo Andrea Schütze.
Hallo lieber Herr Johr.
Was hat Sie es denn gekostet, Rolls-Royce zu fahren und Dior zu tragen?
Eine Tastatur und meine 10 Finger.
Das dachte ich mir.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Norbert Johr trifft
Andrea Schütze, hat viel Welt in sich.
Und kreiert auch viel Welt mittels einer Tastatur und 10 Fingern. Manches Mal ist noch Papier dabei als Autorin. Und wenn Sie sagen, Sie tragen viel Welt in sich, was genau meinen Sie damit?
Dann kreiere ich Welt tatsächlich nicht nur mit der Tastatur, sondern auch mit meiner Nähmaschine.
Sie sind ja gelernte Schneiderin.
Genau.
Was haben Sie zuletzt gemacht für sich oder andere?
Ich nähe für Kinder sogenannte Greiflinge, die ich Knibbelsterne genannt habe. Das sind wüste, lustige, kleine Wesen, die aussehen wie ein verirrter Oktopus, für Kinder, die gerne an irgendwas herumknibbeln. Weil ich das bei meiner Tochter festgestellt habe. Die musste immer irgendwas in der Hand haben und sich beschäftigen. Und da habe ich ein kleines Online-Business gemacht. Und da habe ich tatsächlich zuletzt einen Knibbelstern aus Leder genäht. Das sind die für die schwierigen Fälle.
Ja, die Welt ist auch gerade ein schwieriger Fall. Wie schauen Sie denn gerade auf die Welt außerhalb als Kinderbuchautorin? Oder versuchen Sie es so heil zu halten wie möglich?
Die Welt außerhalb kriege ich mit, wenn ich meine Lesekinder in der Grundschule besuche. Von meinem Schreibtisch aus blicke ich auf einen Gehweg mit Platanen, wo ich die Grundschüler dann immer beobachten kann, wenn sie in den Park gehen. Kurz nebenan ist auch die Grundschule und dort gibt es ein Projekt, das heißt Lesepatenschaften, wo man 1 bis 3 Kinder in der Woche einmal beim Lesen lernen unterstützt. Und das ist eigentlich die Welt, in die ich dann einmal pro Woche wirklich reinplumpse.
Im Grunde haben Sie auch schon die andere Frage mitbeantwortet, ob das Weltenchaos Sie sonderlich tangiert, Krisen, Kriege. Aber ich glaube, Sie haben den Fokus ganz bewusst woanders.
Ich habe den Fokus bewusst woanders, muss mich da aber zu aufrufen.
Sie sind immerhin auch Mutter. Von
genau.
2 Töchtern.
Ganz genau.
Aber Sie versuchen, sich Ihren eigenen Kosmos zu schaffen. Ich habe mir sagen lassen, es gibt bunt umhäkelte Bäume im Garten, selbstgemalte Bilder im Haus, ausgesuchte Möbel. Das ist schon auch eine Strategie, Schönheit und Stil gegen das Chaos da draußen?
Ich glaube, das ist zu hoch gegriffen. Das ist einfach, wie ich mich wohlfühle. Und da mein Leben in meinem Haus stattfindet, also nicht nur mein Privatleben, sondern auch mein Berufsleben, ist das einfach Ausdruck meiner Persönlichkeit.
Und zur Persönlichkeit gehört wohl auch, dass eine Lektorin einst sagte, das ist die Gefühlefrau.
Genau.
Gibt es dann bei Ihnen wöchentlich Glück und Drama?
Sie sagte, die Frau Schütz ist die Gefühle-Expertin.
Das ist besser.
Ja, das fand ich nämlich auch. Ja, das hat mich richtig gefreut, weil man selten so Feedback darüber bekommt, wie man in der Verlagswelt wahrgenommen wird.
Dann sind Sie keine Drama-Queen.
Nee, das sowieso nicht.
Wäre auch schwierig mit Ihrem zweiten Beruf als Psychologin.
Genau.
Das haben Sie ja studiert. Haben Sie sich jahrelang den Kummer von Erwachsenen angehört? Ich dachte mir nur, bringt das irgendwas fürs spätere Schreiben von Kinderbüchern?
Nein, das bringt mir beim Schreiben in dem Sinne nichts, dass ich es irgendwie verwende. Aber die Psychologie beim Schreiben ist natürlich absolut grundsätzlich. Der Mensch ist, wie er ist. Und wenn man da ein bisschen die Fähigkeit hat, drauf zu gucken, auch von oben sich das anzuschauen und vor allen Dingen zu erklären. Ich glaube, ich kann ganz gut Gefühle und Zusammenhänge erklären. Und für Kinder begreiflich machen. Und das ist was, was ich gerne einsetze. Nicht bewusst, aber offensichtlich gelingt es mir irgendwie.
Ja, wenn man selber Kinder hat oder mit kleinen Kindern umgeben ist, dann fragt man sich, dieses Reine, das Staunen, das Heile auch,
ja.
Die Sehnsucht nach Harmonie, wie
ja.
Kann die dann fast immer so abhanden kommen im Laufe der Jahrzehnte?
da versuche ich dagegen zu arbeiten, ja. Denn diese ganz besondere Zeit im Leben eines Kindes, in der das Kind so empfänglich ist für eine magische Welt, die nur in der Fantasie stattfindet, die ein Kind auf eine ganz andere Ebene bringt, ähnlich wie die Fantasiereisen im autogenen Training wirken, das ist was so Kostbares für mich. Und das beseelt mich geradezu, dass ich dazu beitragen kann, dass ein Kind dann in so eine Welt abtaucht und einfach nur in seinem Kopf unterwegs ist und sich faszinieren lässt von magischen Wesen.
Ja, und Sie waren dann aber irgendwann im Kopf unterwegs auf Fantasiereise in die Welt der Erwachsenenliteratur. Vermutlich wohnt es in fast allen Kinderbuchschreibern, mal einen großen, dicken Roman zu schreiben für Erwachsene. Der Himmel ist mein Meer, so der Titel. Mhm. Es beginnt mit der bitteren Lebensbilanz einer kinderlosen Pastorenwitwe. Nun, Buchhändlerin ist sie, denken wir so Ende 40. Das hat aber jetzt nichts mit Ihnen zu tun. Hm?
Also dieser Roman ist nicht autobiografisch zu lesen, aber bestimmte Elemente darin habe ich erlebt, manche wortwörtlich, manche in meinem eigenen Haus. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, in dem Buch kommt eine Dienstmädchenkammer vor, in dem die Johanna, die Protagonistin, Briefe von ihrer Vorgängerin in diesem Pfarrerhaus findet. Und ich habe so eine Dienstmädchenkammer tatsächlich bei mir oben auf dem Speicher. Auch erreichbar mit einer Ausklappleiter, so einer Ausziehleiter. Also manche dieser Dinge sind selbst erlebt und vor allen Dingen die Entwicklung der Hauptfigur. Ja, da ist schon viel von mir dabei.
Ja, da geht eine Tür auf in einen. Genau. Ungelebtes Leben, genau. Eine große, tragische Jugendliebe, viele offene Wünsche, unter anderem irgendwann mal im Leben Rolls-Royce fahren und Dior tragen. Kommt das von Ihnen?
Tatsächlich hat diesen Wunsch die zweite Hauptfigur in dem Buch, die Ruth.
Das Ruth weiß ich
ist,
wohl.
Genau, und Ruth ist fast 100 Jahre alt und das ist so ein Mädchentraum von ihr gewesen.
Aber den Sie ja wohl formuliert haben.
Den habe ich formuliert, aber es ist tatsächlich kein Traum von mir. Das habe ich drumherum erfunden, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wie schön es ist, in solchen alten Autos zu fahren. Da hatte ich die Gelegenheit mal dazu, das ist was ganz Besonderes. Aber diese Sehnsucht nach der Jugendliebe, die Idee kam tatsächlich von meiner Großmutter, die einen Bücherregal hatte mit lauter Werken über vermisste U-Boote, U-Boot-Technik, alles, was es über U-Boote nach dem Zweiten Weltkrieg so zu lesen gab. Und sie hatte wohl, so erzählt man, eine Jugendliebe zu ihrem Cousin, der dann in diesem U-Boot im Krieg gefallen ist. Und das verbindet Ruth dann in der Geschichte mit diesen Briefen, mit ihren Wünschen, mit ihren Lebensträumen.
Das Ganze eben kein dünnes, illustriertes Kinderbuch, sondern ein dicker Roman, 330 Seiten. Unter dem Pseudonym Lisjan.
Lisjan, genau.
Okay, 2i. Also das auf jeden Fall, um die Kindermarke Schütze zu schützen, oder?
Ja, genau.
Wir genau. Kommen noch dazu gleich nach der nächsten Musik, wie frei oder unfrei eine Autorin heutzutage ist, wie viele Schubladen es gibt, was die Verlage wünschen, was geht, was nicht geht. Aber was bei Ihnen daheim geht, ist eine goldene Schallplatte.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Norbert Joa im Gespräch mit
Andrea Schütze. Kinderbuchautorin mit goldener Schallplatte.
Und mit mir verbunden in Baden-Baden. Ja, diese goldene Schallplatte, die gab es vorletztes Jahr für Schlaf schön, kleiner Schlummerbär. Aber erstens, heißt es wirklich immer noch Schallplatte? Und zweitens, wie wird denn dieses Hörstück vertrieben tatsächlich?
Es heißt tatsächlich nicht mehr goldene Schallplatte, was wirklich, wirklich schade ist. Nein, es heißt jetzt Gold Award.
Aber es ist eine greifbare goldene Schallplatte zu sehen.
Ja, aber es ist auch das, ist nicht wirklich eine goldene Schallplatte, sondern es ist ein schwarzer Rahmen, so wie man sich das vorstellt. Aber dann wurde eine Pappscheibe mit einem goldenen Aufdruck versehen. Aber spielt überhaupt gar keine, ja, aber spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist sowieso alles so unbegreiflich. Deswegen passt schon.
Passt vor allem, dass Tausende das hören wollten.
Genau.
Diese Gute-Nacht-Geschichte. Aber es ist noch eine tolle Vorstellung, oder? Kinder, die damit einschlafen.
Es ist eine unglaubliche Vorstellung. Und wenn ich rückgemeldet bekomme, dass dieser kleine Schlummerbär Tag und Nacht läuft und die
schlafen
Kinder,
dauernd.
Ununterbrochen sozusagen, die Kinder das Lied mitsingen oder in der Familie drüber gesprochen wird oder dass ein Eingang in die Familie gefunden hat, dieses Schlummerbärchenlied. Also, das ist schon was ganz Besonderes.
Und wenn jetzt so ein Spielverderber zwischenruft, ja, aber ist doch alles Kinderkram.
Ich will Ihnen erst noch die Frage beantworten, auf was für einem Medium das erschienen ist. Das sind die Tonys. Das sind solche Hörboxen, auf die die Kinder verschiedene Figürchen stellen können. Und über WLAN wird dann die entsprechende Geschichte abgespielt.
Und wenn jetzt einer ruft, das ist doch Kinderkram.
Wie meinen Sie Kinderkram in?
Ja, für Kinder ist das wirklich hohe Kunst. Ist das noch Literatur?
Kinderliteratur, oh ja. Kinderliteratur ist absolut hohe Kunst. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht. Sie haben vorhin angesprochen, jeder Kinderbuchautor, jede Kinderbuchautorin hat vielleicht mal den Wunsch, einen Roman zu schreiben. Ich bin mir gar nicht sicher. Denn den Roman, den ich geschrieben habe, der musste einfach raus, weil ich es wollte, aber nicht, weil jemand zu mir gesagt hat, ach, mach doch mal.
Mach doch mal ein richtiges Buch.
Genau, schreib doch mal was Ordentliches. Nee.
Es ist auch schwer. Sie zielen ja auf die Altersgruppe 6 bis 12. Das sind Erstklässer bis Sechstklässer. Das sind zwei Welten.
Ja, ich fange bei Dreijährigen an, auch schon bei Zweijährigen. Bei den Toni-Hörspielen fangen die bei zwei auch schon an. Also ich sag mal, bis zum Grundschulalter 11, 12 noch weiter, ja. Ja, und dann hat man bis zu 100 Kinder da sitzen, die einen mit großen Augen anschauen und mit den Füßen scharren. Und ich reise mit einem riesigen, großen, 40 Kilo schweren, orangenen Bücherkoffer an.
Haben Sie einen Träger?
Den bestelle ich immer vor. Bitte auf dem Parkplatz zu warten. Und dann haben die Kinder einen großen Überblick, können in den Büchern schmökern. Und ich lese aus verschiedenen Büchern und vor allen Dingen fast ausschließlich Bilderbücher. Denn da ist die Aufmerksamkeitsspanne dann groß genug. Die haben noch was zu gucken. Und es packt unmittelbarer, als wenn man in ein Buch erst einsteigen muss. Das mache ich eigentlich nicht, sondern ja, so ein Werkstattgespräch und eine bunte Vorstellung von allem, was es so ist.
Die Illustration ist auch sehr wichtig und anders ließ ich es auch nicht erklären, dass sie über 100 Kinderbücher in 15 Jahren auf den Markt gebracht haben. Also die Textmenge ist auch nicht gewaltig, aber das Motiv dahinter ist Ziel, laut Eigenauskunft, Zitat, mit meinen Geschichten möchte ich Kinder stark machen. Und das funktioniert auch, wenn viele rosarot sind und Feen darin vorkommen. Zitat Ende. Mhm. Also sie nehmen diesen Vorwurf, hey, das ist dann doch wieder Traumflucht, ins Heile und Fantasy gleich mal vorneweg selber.
Absolut, denn für Kinder gibt es noch keine Fluchten. Die sollten vor nichts flüchten müssen, aber sie sollten die Möglichkeit haben, diesen riesigen Schatz ihrer Fantasie betreten zu dürfen. Und das mache ich mit den Büchern. Und zwar für Jungs und Mädchen gleichermaßen. Die Farben haben damit nichts zu tun. Die werden von den Verlagen einfach eingesetzt.
Dass man eben sofort erkennt, das ist die Reihe Maluna Mondschein oder Tante Rotz oder Graf Koriander. Wohnen die eigentlich alle bei Ihnen daheim? Sehe ich die auch als Figuren im Haus?
Nein, aber Sie sehen die als große Bücherstapel in meinem Arbeitszimmer, weil man als Autorin ja immer eine gewisse Anzahl von Belegexemplaren bekommt. Und die stapel ich dann in meinem Arbeitszimmer, um mir selbst zu zeigen, wenn ich zweifle, dass ich das schon geschafft habe.
Also Sie haben alle 120, sind es glaube ich mittlerweile, Kinderbücher bei sich zu Hause?
Ich habe von jedem ein Exemplar in meinem Bücherregal stehen, die ich dann für die Lesungen einpacke oder eben ausgewählte davon.
Ich kenne jemanden, der sich auch im Buchmarkt tummelt. Und ich habe verstanden, der funktioniert mittlerweile nach Genres, auch Motivschubladen. Sprich, wer einmal Maluna Mondschein schreibt, dem wird nahegelegt, gern noch ein Dutzend Folgen, oder?
Also wenn mir das jemand nahelegen würde, würde ich nichts lieber machen. Aber ich habe gar nicht so den Eindruck, weil im Moment laufen leider Feen nicht so gut. Ich musste das schlucken. Während
die fliegen ja auch.
Ja, auch das dürfen sie leider nicht. Während Corona musste ich das leider erfahren. Da wurde sich auf die traditionellen Bücher wieder zurückbesonnen. Und alles Leichte, Flirrende war plötzlich weg. Und dann hat man es schwer.
Dann legt Tante Rotz los.
Dann legt Tante Rotz los. Oh ja.
Annette Frier liest ja. Wie ist denn das eigentlich, einer doch recht bekannten Schauspielerin zuzuhören, wenn sie die eigene Geschichte liest?
Ach, es ist einfach fantastisch. Ich habe ihr sofort eine Mail geschrieben, weil wir ja nicht genauso wenig wie mit den Illustratorinnen direkt connected werden, sondern diese Matches machen die Verlage ja. Aber ich habe an ihre Agentin eine Nachricht geschrieben, dass ich mich unheimlich freue, dass sie das so toll gemacht hat.
Macht's nicht die KI.
Genau. Und sie hat mir zurückgeschrieben, es ist ihr eine besondere Freude, wenn sie Bücher einspricht, die sie auch ihren Kindern vorliest.
Dass die Tante Rotz ein bisschen was von Mary Poppins hat? Ist Zufall oder bin ich auf einem völlig falschen Dampfer?
Nee, ja, das überlasse ich Ihnen. Ich kenne Mary Poppins nicht und das ist auch gut. Deswegen habe ich mir die einfach so ausgedacht. Der Ursprung dessen war, dass mein Bruder einmal zu mir gesagt hat, als ich bei ihm zum Kaffee trinken war, und seine Tochter war noch sehr klein, habe ich irgendein garstiges Wort gesagt. Und dann sagte er so, das sind jetzt 5 Euro für die Schimpfwortkasse. Und dann habe ich ihm gesagt, nein, ich gebe dir hier meine Kreditkarte oder EC-Karte, buch einfach ab. Ich rede so, wie ich rede, ein bisschen rotzig, weil ich bin die Tante und ich darf das. Und da entstand dann die Idee mit Tante Rotz, die sich einfach das nicht sagen lässt, die ihr Herz auf dem rechten Fleck hat, aber dann auch manchmal ja, so ein bisschen frech ist. Und das hat mir gut gefallen. Das war eigentlich die Hintergrundidee.
Und so müssen Sie nicht immer feengleich dahin schweben, sondern können auch etwas herumrumpeln. Genau. Aber allen Figuren gemeinsam ist, es geht um Humor, um Fantasie, um Gefühle, um Freundschaft. Vor allem, dass man gemeinsam Probleme löst. Ist das Ihre größte Wette auf die Zukunft? Sie haben ja auch 2 Töchter.
Ja, auf alle Fälle. Und egal, wie bunt die Familie ist. Also egal in welcher Familienstruktur man aufwächst, wenn es einen kleinen Funken von Zusammenhalt gibt, den man möglichst mit Humor dann zum Lodern bringt. Und wenn ich da so ein bisschen ja den Mut geben kann oder die Hoffnung, das ist, was sich in meinen Büchern immer wieder findet. Ja.
Als Jahrgang 1970, schreiben Sie eigentlich noch mit der Hand oder die ersten Notizen, die Motive? Auf dem Papier? Oder ist alles Tastatur?
Ich habe eine sehr große Kollektion von Bleistiften mit Ab 6b. Die sind wunderbar weich und während ich nachdenke, kringle ich damit auf meiner Schreibtischunterlage rum. Und die Notizen geschehen so und der Rest tatsächlich über die Tastatur. Und ich habe auf meinem Nachttisch einen Notizblock liegen, auf den ich dann mitternächtliche oder frühmorgendliche Einfälle notiere, wenn ich mich überwinden kann, tatsächlich aufzuwachen und sie aufzuschreiben. Das Problem ist nur, dass ich sie hinterher nicht mehr lesen kann. Also ich glaube, da sind mir schon Ideen weggeschwommen, aber es hilft nichts. Ich kann das dann nicht mehr lesen. Aber es
kommt ja der nächste Traum.
Ja, ich hoffe das.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Norbert Joa trifft.
Andrea Schütze war die mit den größten Schulterpolstern.
Und sitzt jetzt in Baden-Baden ohne Schulterpolster, nehme ich an.
Das war frech. Mit den größten Schulterpolstern. Aber es stimmt. Ja, ich war so eine wirkliche junge Frau in den 80er Jahren. Und weil ich viel selbst genäht habe, wenn ich mir das vorstelle, ja. Ich hatte eine ganze große Einkaufstasche voller Schulterpolster und die kamen dann in alle meine Entwürfe.
Ja, bei Männern gab es ja auch diese recht eckigen Silhouetten damals. Ich erinnere mich, bin ein anderer Jahrgang als Sie. Älter, Sie sind geboren im schwäbischen Villingen, anno 1970, an einem 30. Dezember. Diesses, da frage ich mich, wann feiert man da Geburtstag?
Ich feiere nicht meinen Geburtstag. Selten.
Dann legen wir den Geburtstag zur Seite.
Okay.
Schauen auf den Papa. Der ist Orthopäde gewesen, muss man leider sagen. Die Mama half in der Praxis mit. Mhm. Und aufgewachsen sind sie in Murnau, Eichach und Oberkirch. Warum denn drei Orte?
Das hatte mit dem Beruf meines Vaters zu tun, dem wir gefolgt sind. In zwei Kliniken, glaube ich, hatte er und in Eichach hat er dann seine Praxis eröffnet. Und von Eichach sind wir dann nach Oberkirch gezogen, weil mein Bruder das Klima nicht so gut vertragen hatte. Der hatte Probleme mit den Bronchien.
Quasi Luftkurort.
Genau.
Oberkirch, 20.000 Einwohner. War nie da, sehe nur auf Wikipedia. Größter Erdbeermarkt Deutschlands.
Absolut.
Das klingt schon mal gut.
Es ist auch so. Es ist warm, es ist friedlich, es ist schön, wo immer man hinschaut. Weinberge, Erdbeerfelder, Obstplantagen. Kann man gut leben.
Und die kleine Andrea hopst da herum. Allerdings Einzelgängerin eher und Bücherwürmin, sagt man das?
Können Sie sagen, ja.
Warum das eine und was für Bücher im anderen Feld?
Einzelgängerin, ich weiß es nicht. Ich bin eher zurückhaltend und in der Schule war es damals nicht so gang und gäbe, zumindest bei mir nicht, dass man einfach mit allen ein bisschen befreundet war, sondern ich suchte eine beste Freundin. Und dann gibt es Drama, wenn die mit einer anderen Freundin und diese ganz normalen Schulsachen, die jedem so passieren, die fand ich für mich anstrengend. Und so war das Lesen einfach eine Sache, die mir ja den Rückzug ermöglicht hat.
Und dann aber die Klassiker, 5 Freunde, 3 Fragezeichen.
Ganz genau. Alles, was man so damals, Hanni und Nanni, Pippi Langstrumpf.
Ronja genau. Räubertochter.
Ja.
Und für die Puppen was machen, häkeln und nähen.
Häkeln und nähen, genau.
Das haben Sie von der Mama oder der Oma? Oder?
Bei uns, es gab eine Nähmaschine und meine Mutter hat genäht. Ich kann mich tatsächlich an die Anfänge nicht erinnern. Ich weiß nur noch, dass das für mich einfach eine Möglichkeit war, mich so auszudrücken, wie ich es gerne hätte, ohne darum bitten zu müssen, spezielle Klamotten zu kaufen oder sowas. Ich habe das selbst genäht.
Kann man auch stolz sein drauf, ja. Aber es muss auch gelingen, sonst sieht es ein bisschen scheps aus.
Ja, es ging.
Dann ist ja auch naheliegend, dass Sie nach dem Abitur erstmal eine Lehre gemacht haben als Damenschneiderin bei Burda Moden. Da sind Sie sicher an der Neigung und auch dem Talent gefolgt.
Ja.
Und danach dann Psychologie in Freiburg.
Mhm.
Studium, warum denn?
Ich war wieder bereit, zu lernen. Nach der Schule wollte ich erstmal nichts mehr damit zu tun haben. Und dann war ich wieder bereit, weil ich gemerkt habe, es ist mir zu wenig, nur mir Gedanken darüber zu machen, wie die nächste Silhouette wohl ist, wie die Farben wohl sein werden. Mode ist für mich immer noch ein ganz großartiges Stilmittel, die Persönlichkeit auszudrücken, zu unterstützen.
Zeigt aber ja auch das Innere.
Genau, aber wie das Innere funktioniert, war dann doch, das musste ich noch erforschen.
Ja, das Innere funktioniert auch oft nicht. Und so saßen Sie am Kummertelefon, kann man sagen, nebenher unterm Studium. Ich frage mich nur, da ist man dann Anfang, Mitte 20 und hat Leute in Seelenkrisen in der Leitung, 50, Ende 50, Ehekrisen. Ist man da nicht oft ratlos?
Nee, das ist die Nummer gegen Kummer. Das ist tatsächlich eine Nummer gewesen für Kinder und Jugendliche.
Mhm.
Mit der entsprechenden Ausbildung, die man da vorher gemacht hat, hat das gut funktioniert.
Und Sie waren wohl auch Pionierin, psychologische Online-Beratung mit Telefoncoaching.
Ja.
Aber gab es denn Ende der 90er schon so ein Internet und Skype und Teams und?
Nee, das hat während meines Studiums hat das mit dem Internet angefangen. Ich musste da noch mit meinem Computer, also wirklich diese Konsole, wie nennt man dieses Teil, was unter dem Tisch steht, bin ich mit dem Fahrrad in
der
irgendein Rechen.
Ja, dieses, genau. Die Kiste, wie
die
man
Kiste,
früher gesagt hat.
Bin ich mit dem Fahrrad und dieser Kiste zu irgendeiner Schulung gefahren, wo einem beigebracht wurde, wie man das mit dem Modem und dem Internet macht. So war das, genau. Diese Beratung lief tatsächlich schriftlich und später dann habe ich das telefonisch gemacht.
Ja, wir zwei hören uns ja im Moment nur, in Anführungszeichen. Mhm. Wobei das schon zentral ist, also enorm wichtig. Aber es geht doch auch was verloren, gerade für eine Therapeutin, wenn sie es gegenüber nicht sieht, oder?
Es hat sich gezeigt, ja auch während der Corona-Zeit, dass viele Therapeutinnen umgestellt haben auf Telefonberatung. Es funktioniert trotzdem. Es ist ein niederschwelliges Angebot, was natürlich dann eine Therapie face-to-face auf keinen Fall ersetzt. Aber es hat vielen Leuten ermöglicht, überhaupt erstmal einen Zugang dazu zu finden, weil es einfacher ist, zu einem Telefonhörer zu greifen und zu sagen, ja, ich muss da mal drüber reden, als wirklich einen Termin zu machen, hinzufahren, das einzuplanen. Und da sah ich einfach ein Riesenpotenzial drin und habe versucht, das auszuprobieren, und es hat tatsächlich funktioniert.
Ja, und Sie konnten es von zu Hause machen, eine frühe Form des Homeoffice.
Absolut.
Bayern 2, 1:1. Wir reisen heute durchs Leben von Andrea Schütze, mit mir verbunden in Baden-Baden, und sind gerade in den späten 90ern. Ihr Psychologiestudium ist um. Sie hatten an der Uni ihren Mann kennengelernt. Der wollte Arzt werden, ist dann in der Pharmaindustrie gelandet. Und Sie im Homeoffice. Aber das gab's doch damals noch gar nicht.
Da können Sie mal sehen. Ich war richtig froh, dass es dafür endlich einen Namen gab, für was ich mir selbst immer nicht erklären konnte, wie ich das frame und was ich dem für einen Namen gebe.
Und das macht natürlich dann die Familiengründung um einiges leichter, wenn einer zumindest verfügbarer ist. Dauernd ja wohl auch nicht, wenn er am Telefon hängt. Aber es kamen die Töchter 2002 und 2005 auf die Welt. Haben Sie denen erstmal Pippi Langstrumpf vorgelesen oder welche Bücher?
Denen habe ich Bilderbücher vorgelesen und meiner älteren Tochter tatsächlich viele Geschichten erzählt, die ich dann später auch aufgeschrieben habe. So hat Maluna Mondschein gestartet.
Also Sie haben es erfunden für die Tochter?
Ich habe es erfunden für sie, ja. Und ich bin ihr jetzt noch dankbar, dass sie ein herausforderndes Kind war. Damit hatte ich so gar nicht gerechnet. Das heißt, sie hat mich auf Trab gehalten, nicht nur, weil sie im Grunde, das Kind brauchte keinen Schlaf, das mal so zusammen.
Na toll.
Ich wanderte also mit ihr nachts durchs Haus und war gezwungen, irgendetwas, sie zu beschäftigen, irgendetwas zu tun. Und da habe ich angefangen, diese Geschichten zu erfinden.
Ja, was war der Auslöser, dann das tatsächlich aufzuschreiben und damit zu einem Verlag zu gehen?
Dass ich wusste, wenn ich diesen Traum, den ich seit Kindheitstagen habe, nicht innerhalb eines bestimmten Zeitfensters versuche umzusetzen, werde ich es nie tun. Und diese Zeit habe ich mir genommen, als meine kleine Tochter in den Kindergarten kam, es zu versuchen, bevor ich dann mich weiter orientiert hätte.
Jetzt weiß ich, für unverlangte Manuskripte gibt es in vielen Verlagen einen großen Papiercontainer.
Ja, da sind sicherlich auch sehr viele von mir drin gelandet. Oder sagen wir alle. Das hat erst funktioniert, als ich eine Literaturagentur gefunden hatte. Und die machte die ersten Kontakte und dann begann die Sache ins Rollen zu kommen.
Hat Ihr Mann Sie bei alledem unterstützt?
Nein. Er hat gesagt, das sei ein Hobby, was ich da mache, und ich soll jetzt bitte bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dieses und jenes Akademikergehalt nach Hause bringen und das so machen, wie alle anderen Frauen auch machen.
Dann kann ich jetzt sehr direkt weiterfragen, wann kam das Ehe aus?
Das kam 2015, bin ich mit meinen Töchtern ausgezogen. Dem ging eine auch gesundheitlich schwere Zeit voraus. Ich hatte 2013 einen Gefäßtumor im Oberschenkel und einen Gehirntumor. Und plötzlich kam eine Art, ein Tsunami ins Rollen, den ich nicht kommen gesehen habe und der mich viele Jahre Kraft gekostet hat, da wieder Oberwasser zu bekommen.
Also ein gewaltiger Tumult in Seele und Körper.
Ja.
Und die Töchter 10 und 13. Entstanden in der Zeit das nette Kinderbuch Frau Schnecke sucht ein neues Haus?
Nein, das hatte ich vorher schon geschrieben. In dieser Zeit entstand tatsächlich fast mein Gesamtwerk, weil es eine gute Möglichkeit war, völlig frei und ohne Einschränkungen das zu tun, was ich glaubte, wirklich zu können und gleichzeitig für die Kinder ansprechbar zu sein. Also ich war zu Hause, ich konnte sie abholen, hinbringen, auffangen.
Man muss dazu sagen, Sie sind dann von Rheinfelden bei Basel, wer jemals dort war, ein Postkartenidyll, sind zurück ins Elternhaus Oberkirch. Das liegt, ja, grob gesagt, gegenüber von Straßburg.
Ich bin nicht ins Elternhaus zurück. Wir sind von Rheinfelden, hatten wir einen kurzen Stopp in Offenburg, der ging 2 Jahre. Und danach bin ich nur in meine Heimatstadt zurückgekehrt. Und mein Elternhaus ist von da, wo ich jetzt mit den Töchtern wohne, ein Stückchen den Berg hoch. Da lebt meine Mutter noch.
Oma und Opa konnten anfangs auch was abnehmen. Vor 10 Jahren.
Ja, das war nur eine sehr, sehr kurze Zeit, weil mein Vater wenige Monate, nachdem wir umgezogen waren, verstarb. Aber meine Mutter war da und war und ist immer noch da und das ist sehr, sehr schön.
Aber wenn ich das so höre, das hat ja fast was Bizarres dann. Also im größten Aufruhr, Sie haben vermutlich eine Chemo, Sie haben OPs, einen Tumor, die Scheidung läuft und dann kommen diese Kinderbücher wie »Ich bleib immer bei dir«. Erst recht, heile Welt?
Ich habe in der Zeit das große Glück gehabt, dass ein paar Reihenformate funktioniert haben. Das heißt, ich war beschäftigt, einen zweiten Band zu schreiben, einen dritten Band zu schreiben, einen vierten Band zu schreiben. Und das hält einen einfach in ständigen Flow. Das waren viele Auftragsarbeiten und das ist was ganz was Großartiges, wenn man sich plötzlich in Themen einarbeitet, auf die man vielleicht selbst gar nicht so gekommen wäre.
Ja, oder sich in Zustände hineinbegibt, die gerade fern vom eigenen sind. Also ich bleib immer bei dir, die Elefantenmama und der kleine Elefantensohn, der wissen will, wie lang kann ich denn bei dir bleiben? Und dann deklinieren sie es durch, bis der Papa den See ausgetrunken hat oder der Ameisenhügel den Mond erreicht. Und ganz am Ende, solange du willst und vielleicht für immer, und die Widmung vorne drin für Rosalie, das hier ist meine Antwort.
Genau. Dieses Buch ist entstanden, da war sie noch zwischen 3 und 4 Jahren und ich weckte sie morgens für den Kindergarten und sie wollte so wirklich gar nicht. Und ich habe ihr gesagt, Schatz, das dauert auch gar nicht mal lang, bis ich dich abhole. Zu der Zeit wurden die Kinder um 11:45 wieder abgeholt und dann merkte ich, dass es kein Konzept ist, mit dem man einem Kind kommen kann.
Lang ist lang.
Genau, und da entstand die Idee, dass ich erklären wollte, dass das Zusammensein nicht von Zeiten bestimmt wird, egal wie ich, mit welchen Worten ich sie jetzt für ein Kind erkläre, sondern das Allerlängste von allem ist tatsächlich ihre eigene Entscheidung.
Immer für dich da, solange ich da bin. Ja, jetzt gehen wir über eine legendäre Musikbrücke gleich weiter rein in ihr Leben, aber erst mal ans Meer. Zu ihrem ersten Roman danach, Il Mare, Sergio Camaiere.
Il Mare ci fa galleggiare. Rive chiare, con i suoi movimenti incoraggia l'amore, dai sentimenti incostanti quando piove.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Andrea Schütze hat im Haus ein Dienstbotenzimmer.
Aber die weitaus interessantere Frage nach Baden-Baden, ist da auch ein Dienstbote drin?
zum Glück nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob jemals ein Hausmädchen dort gelebt hat, kann es mir aber nicht anders erklären, denn das Haus, in dem ich wohne, ist über 100 Jahre alt und sehr, sehr klein. Aber dieses Zimmer hat geblümte Tapeten. Es ist mit zwei Wänden mitten in den Speicher hineingebaut. Es hat gerade mal Platz für ein Bett und es ist ein Regal an der Wand für Habseligkeiten und ein Fenster 30 auf 20 Zentimeter. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, das kann ich so nicht stehen lassen. Das werde ich irgendwann mal verwenden müssen.
Ja, das haben sie dann auch. Da ging eine Tür auf in ihre Fantasie hinein, ins Leben. Und vor Monaten kam eben raus der erste Roman von ihnen. Der Himmel ist mein Meer. Da geht es um einen plötzlich verstorbenen Ehemann, eine Endvierzigerin, die hadert, Zwischenbilanz zieht, die fällt nicht besonders gut aus, die diesen geheimen Raum entdeckt, darin U-Boot-Geschichten, Briefe einer versunkenen, im wahren Sinne Teenie-Liebe. Also ein Verwandter, haben Sie, glaube ich, vorhin gesagt, war bei den U-Boot-Fahrern.
Meine Großmutter hatte einen Cousin, der wohl im Krieg in einem U-Boot verunglückt ist, gefallen ist.
Und da ist eben ein großes Sehnen in dem Buch, da ist viel offen, da sind viele Wünsche nicht erfüllt, was die beiden Frauen dann auch verbindet, kann man so sagen, oder?
Ja, wenn man plötzlich in einem gewissen Alter vor der Möglichkeit steht, ein neues Leben zu bekommen, dann ist das erstmal überwältigend und man muss lernen, so wie die Protagonistinnen beide, sich selbst wieder was zuzutrauen und sich selbst vor allen Dingen aus dieser Toxizität zu nehmen, in der sie jahrelang gehalten wurden. Und deshalb beginnt diese Reise, die natürlich nicht nur tatsächlich stattfindet, aber symbolisch ist und viel weniger eine Rolle spielt, dass sie sie tatsächlich machen oder wie die Landschaft sich verändert oder dass sie in einem Rolls-Royce sitzen, sondern dass sie aufbrechen, dass sie es tun. An einem Punkt, wo sie denken, dass gar kein Leben mehr möglich ist. Und es ist noch möglich für beide.
Ja gut, die eine dürfte ja schätzungsweise 96 sein, die andere eher Ende 40. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese beiden Generationen sich so sehr auf Anhieb verstehen?
Tun sie bedingt, aber da sie beide einen vergleichbaren Hintergrund haben und da spielen die Jahrzehnte gar nicht wirklich eine Rolle, sondern diese zwei Frauen treffen sich als Überlebende und diese Verbindung macht es ihnen einfach möglich, zusammen in dieses Abenteuer zu starten. Und diesen letzten Traum, diesen Wunsch sich zu erfüllen, das Meer zu sehen und ja, Ankommen und Abschied ist es gleichzeitig für die alte Dame.
Und dann gibt es noch Simone, aber den Gag verraten wir jetzt nicht.
Den verraten wir nicht.
Aber es ist ja im Moment auch recht populär und häufig, so eine To-Do-Liste in den Raum zu stellen. Was ist noch offen, was möchte ich erleben, was soll noch passieren? Ist Ihnen das vertraut? Haben Sie sowas persönlich?
Nee, ich habe das nicht. Ich habe das überhaupt nicht und deswegen fand ich es schön, dass ich es jemanden in den Mund legen durfte, der zu einer Zeit Wünsche hatte, in der man als Frau gar keine Wünsche haben durfte. Und das fand ich sehr, war befreiend irgendwie und ich konnte da zeigen, selbst wenn man fast 100 ist, fängt man irgendwann als junges Mädchen an und hat seine Träume. Und unverhoffterweise geschehen manchmal Begegnungen, Verbindungen, die ein paar davon wahr werden lassen.
Ja, es sind auch kleine Wunder dabei. Die Seele kennt ja keine Zeit. Als Laie staunt man natürlich über die Menge an Veröffentlichungen. Also binnen 15 Jahren 120 Kinderbücher, zum einen wie das geht, 6, 7 im Jahr und dann denkt man sich natürlich, toll, da muss ja einiges reinkommen.
Sie meinen an Geld.
Tja. Klar. Wer 120 Kinderbücher im Umlauf hat.
Ja, ich werde das oft von den Kindern bei Lesungen gefragt. Du Frau Schütze, wie viel verdienst du? Und die Antwort für Erwachsene ist, wenn ich mit diesem Werk zum Beispiel in Norwegen oder so auf den Markt gekommen wäre. Da habe ich zumindest gehört, werden Kinderbuchautoren ähnlich bezahlt wie im Erwachsenenbuchbereich. Das ist in Deutschland natürlich überhaupt nicht so. Die Margen sind für ein Bilderbuch 3-4% vom Nettoladenverkaufspreis. Dann sind natürlich die Auflagen sehr viel geringer. Da wird mit 2000 Exemplaren als Erstauflage gestartet. Und dann ist es schon ein sehr großer Erfolg, wenn diese Auflage abverkauft wird oder annähernd abverkauft wird und ist dann auch 2, 3, 4 Jahre später wieder vom Markt. Also das Geschäft ist hart und schnelllebig und manchmal völlig nicht erklärbar.
Sie müssen 6, 7 Ideen haben im Jahr.
Ja, genau.
Auch wenn es übersetzt wird auf der ganzen Welt. Also ich sehe hier Rumänien, Vietnam, China.
Das ist toll, oder?
Ja.
Ich liebe das. Also das ist was ganz, was Fantastisches. Aber so eine Übersetzung bringt für mich, wenn Sie ganz klare Zahlen haben müssen, so im Durchschnitt 300 Euro. Also eine Einmalzahlung von 300 Euro.
Für ein Land.
Für ein Land, die ich dann ja auch noch versteuere. Also das ist im Grunde.
Für China zum Beispiel.
Ja, denn auch dort sind die Auflagen ja nur sehr gering. Und der Verlag kauft die Lizenz wiederum von dem Verlag, der das Buch herausgegeben hat. Und dann gibt es bestimmte Lizenzvereinbarungen. Und da verdient selbst ein Verlag nicht sehr viel dran. Da kriegt die Hälfte der Verlag und die andere Hälfte bekomme ich und die Illustratorin halbe. Also das sind nur Bonbons.
Traue ich mich, die Folgefrage gar nicht zu stellen, weil wenn ich jetzt richtig gezählt habe, 17 Folgen Maluna Mondschein und 5-mal Suri, das magische Zauberpony und 8-mal die wilden Waldhelden. Ich könnte die KI beauftragen, Text nochmal so viele. Mit folgenden Grundmotiven. Ich fürchte, die macht es jetzt schon.
Ja, dann können Sie mir das schicken. Vielleicht hat sie ein paar gute Ideen, die KI. Meiner Erfahrung nach nutzt es nicht wirklich sehr viel. Aber
sehen Sie das Ganze staunend, gelassen oder mit Sorge auf sich zukommen?
Die KI kann kein Kinderbuch ersetzen, was ein Kind wirklich fasziniert und am Lesen hält und sich auf dem Markt durchsetzt. Weil sie so generisch ist, dass man das irgendwie spürt. Es wird möglicherweise Verwirbelungen geben, aber unsere Gedanken in unseren Köpfen, die Macht unserer Fantasie und Professionalität, das kann KI nicht.
Sie sind ja selber Mutter von 2 Kindern. Wenn ich jetzt weiß, Damenschneiderin, Psychologin, Kinderbuch und sonst Autorin. Was wird dann wohl aus den beiden Töchtern, 20 und 24?
Die haben meine absolut großartigen Talente im mathematisch-physikalischen Raum geerbt.
Ist das jetzt ironisch oder haben Sie da auch welche?
Sehr, sehr ironisch. Ich habe diese Talente für die beiden aufgespart, kann man so sagen. Denn die studieren beide Ingenieurwesen und das machen sie sehr, sehr großartig.
Wow, ist doch immer wieder erstaunlich, wie das Leben so spielt.
Genau.
Dann bedanke ich mich für die Stunde mit Ihnen. Vielen Dank, Andrea Schütze nach Baden-Baden.
Sehr, sehr gerne.